damals, als wir noch Kinder waren. Da ließen unsere Eltern abends vor dem Einschlafen immer die Tür vom Kinderzimmer einen Spalt auf, so dass ein kleiner Lichtstrahl vom Nebenzimmer hineinfiel. Erst dann konnten meine Schwester und ich einschlafen, fühlten wir uns sicher und geborgen. Gerade jetzt in der sogenannten dunklen Jahreszeit wissen wir das Licht zu schätzen und freuen uns vielleicht schon darauf, wenn die Tage irgendwann endlich wieder länger werden. Obwohl die Tage werden ja gar nicht länger. Jeder Tag hat immer nur 24 Stunden. Merkwürdig, dass subjektiv wohl nur das Licht zählt. Oder wenn ich nachts durch die Straßen gehe, bewege ich mich wie selbstverständlich nur von einem Licht zum anderen. Die Strecke dazwischen, die im Dunkeln liegt, ist mir irgendwie unbehaglich, ist in gewisser Weise auch bedeutungslos. Denn nur das Licht zählt. Licht, es gibt uns Orientierung und Sicherheit. Nun wollte ich ja eigentlich die heutige Predigt bereits vor 3 Monaten halten. Aber da machte mir Corona einen Strich durch die Rechnung. Marion Glöckner ist damals dankenswerterweise für mich eingesprungen und hat dann den Predigtdienst übernommen. Es ging da bei ihrer Predigt unter anderem um eine kleine Geschichte, die mir wirklich gut gefallen hat. Ja, man könnte fast sagen, dass diese Geschichte ein Gleichnis war. Ein Clown. Gute Clowns sind ja auch Poeten. Versuchte dabei, sich immer wieder in das Licht eines Scheinwerfers zu stellen, bis er schließlich auf die Idee kam, das Licht selbst in einem Koffer einzufangen. Licht einfangen. Einfach so festhalten. Die Dunkelheit besiegen, eine geniale Idee. Ja, wenn das nur so einfach wäre. So sind wir doch alle instinktiv oder bewusst bestrebt, weg von der Dunkelheit ins Licht zu finden. Out of the dark into the light. Aus dem Dunkel ins Licht. Bestimmt kennt ihr das Lied mit gleichnamigen Titel. Erst kürzlich, als ich mit dem Auto durch die Nacht fuhr, ging es mir immer und immer wieder durch den Sinn. Es ist von dem österreichischen Sänger Falco und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Art und Weise, wie er diese Zeilen singt. Ja, regelrecht ins Mikro schreit. Das geht unter die Haut, das geht durch Mark und Bein. Out of the dark into the light. Aus dem Dunkel ins Licht. Das lässt keinen kalt. Wie ein Schrei des Lebens, ein Ausbruch der Befreiung. Jemand, der vormals in Dunkelheit lebte, in Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, in der Einsamkeit seines Herzens und der jetzt die Erfüllung seines Lebens in einer Beziehung, in der Liebe findet. Nun ist Out of the Dark von Falco kein Kirchenlied. Und es wird mit Sicherheit auch keins werden, das gebe ich zu. Aber in diesem Song geht es um Licht, in der Verbindung mit Leben. Und es drückt diese radikale Veränderung, dieses Durchbrechen einer Schallmauer aus. Und genau das spricht uns doch auch die Bibel zu. Ein neues Leben im Licht. Und dies weit über unser irdisches Leben hinaus. Ein Leben, deren Sinnfindung in der Liebe liegt. Alles, was wir zunächst zu tun haben, ist, Ja zu sagen. Ja zu Gott und Ja zu Christus. Die meisten von uns, davon gehe ich mal aus, haben diesen Schritt gemacht. Aber welche, ich möchte es mal so formulieren, Langzeitkonsequenz erwächst eigentlich daraus? Im Neuen Testament spricht der Evangelist Paulus von genau diesem Wechsel, dem Wechsel von der Dunkelheit zum Licht. Paulus wusste, wovon er sprach, denn wie kein anderer hatte er in einem, man könnte sagen, spektakulären Erlebnis den Wechsel von der Dunkelheit zum Licht erlebt. Wir erinnern uns. Er, der vormals Christen bis auf den Tod verfolgt hatte, sah das Licht, wurde vom Licht Gottes gestoppt und dabei regelrecht geblendet. So sehr, dass er vorübergehend erblindete. Daraufhin wechselte er die Fronten. Paulus bekehrte sich, er kehrte um. Paulus kann man also in Sachen Licht Kompetenz zuschreiben. Paulus wusste, wovon er sprach. Paulus war ein Insider, als er der Gemeinde in Ephesus schrieb, denn ihr wart vormals Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und weiter, wandelt wie die Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ganz offensichtlich ist hier ein übernatürliches Licht gemeint. Paulus hatte dieses Licht Gottes in Jesus leibhaftig erlebt. Das macht mich neugierig. Ich möchte mehr über dieses Licht erfahren, verstehen, wovon Paulus hier spricht. Ein grundsätzliches Merkmal von Licht ist ja, dass Licht immer eine Quelle, einen Ursprung hat. Also ein Feuer oder eine Sonne. Und dann geht vom Licht ja auch immer Energie aus, zum Beispiel Wärme, Bewegung oder auch Leben und Wachstum, wie zum Beispiel bei der Photosynthese der Pflanzen. Dunkelheit hingegen hat nichts. Es ist das genaue Gegenteil. Dunkelheit ist kalt, hat keinen Ursprung, keine Quelle und kein Leben. Wenn wir dann die Bibel aufschlagen, wird schon gleich zu Anfang im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, in Vers 3 vom Licht gesprochen. Da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Aber dann etwas später, und Gott schuf Sonne und Mond. Ups, da ist es. Dieses Licht, wovon Paulus hier spricht, es existierte also offenbar bereits vor der eigentlichen Schöpfung, vor der Erschaffung der Sonne und der anderen Himmelskörper. Und im Johannesevangelium heißt es dann später, dass in diesem Licht die Kraft des Lebens sichtbar wird und es gleichzeitig ein Teil des übernatürlichen Erscheinungsbildes Christi ist. So bekommt die Aussage, denn ihr wart vormals Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, eine neue, tiefere Dimension. Und man könnte es auch so übersetzen mit, vormals wart ihr geistlich tot, nun aber seid ihr bereits hier in dieser Welt ein Teil des Lebens in Christus geworden. Na, wenn das kein Grund zur Freude ist, da kann man mal so richtig tief durchatmen. Doch dann heißt es gleich im Anschluss weiter, im nächsten Vers, wandelt wie die Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Oh, wird uns hier etwa nun doch wieder eine Art Aufgabe abverlangt? In dem Augenblick, in dem wir uns für Gott entschieden haben, sollen wir also doch wieder Leistung bringen. Und man könnte so salopp formulieren, geht der Stress los, es ist vorbei mit der Euphorie. Dazu fällt mir eine kleine Begebenheit ein, die nun wohl bald über 40 Jahre zurückliegt. Wir wohnten damals noch in Kassel im vorderen Westen in einem Altbau. Fast alle Bewohner waren entweder Studenten oder zumindest dieser Altersgruppe zuzuordnen. Entsprechend war ihre Einstellung zu den Dingen des Lebens. Im Grunde so die Vorläufer der Last Generation. Besonders alternativ und in diesem Sinne fortschrittlich war eine sogenannte Milchkooperative. Dazu wurde mehrmals die Woche frische Kuhmilch in der Milchkanne direkt vom Bauern in Baunatal geholt. Für die Kinder im Haus. Besonders gesund. Ich weigerte mich, standhaft. Da ich aber ein Auto besaß, wurde nicht locker gelassen. Ich war auf jeden Fall ein würdiger Beitrittskandidat. Irgendwann gab ich nach und sagte, ja gut, ich mache mit. Das war ein Fehler. Schon am nächsten Morgen klingelte es. Die Nachbarin stand vor der Tür. Heute bist du dran. Du musst heute Nachmittag die Milch aus Bahnautal holen, sprach es und gab mir die Adresse vom Bauern und drückte mir eine riesige Milchkanne in die Hand. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal um 15 Uhr vom vorderen Westen in Kassel nach Baunatal gefahren seid. Ich jedenfalls brauchte gefühlte 3 Stunden und verpestete bestimmt Unmengen an Schadstoffemissionen im Stop and Go des Berufsverkehrs. Als ich endlich heilfroh und mit einem gewissen Stolz es geschafft zu haben, den Bauern gefunden hatte, ich hatte ja damals noch kein Navi, vor 40 Jahren, war der Bauer auffallend mürrisch und unfreundlich zu mir. Wahrscheinlich, weil ich die vereinbarte Zeit des Abholens verpasst hatte. Auf der Rückfahrt schwappte die Milch in der großen Kanne lauwarm hin und her. Ein etwas säuerlicher Geruch machte sich im Auto breit und ich fasste den heimlichen Entschluss, das sollte mein erster und letzter Einsatz in Sachen Milchkooperative sein. Ich sagte das nicht gleich, weil ich wohl den Unmut ahnte, der daraus erwachsen könnte. Das machte ich dann am nächsten Tag. Von da an wurde ich als Verräter missachtet und es dauerte einige Zeit, bis endlich Gras über die Sache gewachsen war. Das war damals wohlgemerkt die Absprache einer Hausgemeinschaft, nicht etwa in einer christlichen Gemeinde. Im letzteren Fall wäre dies dann wohl besonders fatal gewesen. Der Klassiker einer Gemeinde mit der sogenannten Werkgerechtigkeit. Leistungsdruck wäre dann der Motor für die Akzeptanz in der Gruppe und bei Gott geworden. Ganz nach dem Motto, ich tue alles, damit Gott mich liebt. Falsch, denn es sollte genau andersrum heißen. Alles Gute tue ich, weil Gott mich ja bereits liebt. Amen. Übrigens, es gibt da noch einen zweiten Brief an die Gemeinde von Ephesus. Der ist übrigens nicht von Paulus. Richtig, der steht in der Offenbarung. Es ist der erste von insgesamt 7 prophetischen Briefen an verschiedene Gemeinden in Vorderasien, verfasst vom Geist Gottes und aufgeschrieben von Johannes. Darin wird deutlich, dass die Gemeinde von Ephesus damals offensichtlich voller Leidenschaft und Geduld Großes geleistet hatte, aber dabei was Entscheidendes vergessen hatte. Denn gleich zu Anfang in diesem zweiten Brief steht ein wahrlich bemerkenswerter Satz. Ich zitiere, du, also Gemeinde von Ephesus, du hast Geduld. Du hast um meines Namens willen Lasten getragen und bist nicht müde geworden, aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist hart. Die erste Liebe, unschuldig, selbstlos und rein, Licht und Hell. Offensichtlich war diese über die Jahre in der damaligen Gemeinde von Ephesus verblasst. Vielleicht sah Paulus ja damals bereits in seinem ersten Brief an die Gemeinde genau diese Gefahr, nämlich, dass das Licht Gottes in ihren Herzen nachlassen könnte. Er weist die Gemeinde darauf hin und ermutigt sie. Vormals wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt wie die Kinder des Lichtes. Vergesst das nicht, bewahrt eure Liebe, behaltet eure Leidenschaft, hütet das Licht in euren Herzen, ja seid selbst ein Licht. Lasst es leuchten in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das heißt jetzt nicht, imitiert das Licht, sondern umgekehrt. Lasst es raus. Lasst das Licht, das in euch ist, raus. Wandelt wie die Kinder des Lichtes. Ja, gerne, aber wie, möchte man da antworten? Wie kann das Licht Gottes, das jeder Gläubige erhalten hat, weiter in uns wirken und seine Kraft entwickeln? Mit Sicherheit gibt es da ganz verschiedene und auch sehr individuelle Wege. Im Grunde könnte man es vielleicht unter dem Begriff Beziehungspflege zusammenfassen. Neulich nur ein paar Sonntage zuvor wurde hier in einer Predigt erwähnt, aus diesem Grund komplett aufs Fernsehen zu verzichten. Kann ich verstehen. Um sich einem permanenten Fremdbestimmen durch den Zeitgeist zu entziehen. Manche mögen vielleicht auf Berge klettern, gehen den Jakobsweg, in die Natur, ziehen sich in Klöster oder Kirchen zurück, um Gott nahe zu sein und um die Beziehung mit ihm lebendig zu halten. Jesus selbst ging auf Berge oder auch in den Garten von Gethsemane, um zu beten. Eine andere Option sehe ich darin, quasi kreative Absprachen zu schaffen, ähnlich denen in zwischenmenschlichen Beziehungen. So haben meine Frau und ich eine Vielzahl kleiner Beziehungsrituale. Zum Beispiel treffen wir uns, wenn es die Umstände erlauben, jeden Tag zum Tee zu einer ganz bestimmten Zeit und tauschen uns aus. Obwohl wir doch eigentlich 24 Stunden zusammen sind und nur in zwei nebeneinander liegenden Ateliers arbeiten. Wir teilen dann dabei unsere Gedanken, Probleme, Sorgen, aber auch Freuden und was uns halt so gerade bewegt. Oder zum Begrüßen und Verabschieden bekräftigen wir jedes Mal unsere Zuneigung und drücken unsere Verantwortung und Liebe zueinander aus. Ich glaube, ihr alle versteht, wovon ich rede. Die eben genannten Beispiele lassen sich mit etwas Fantasie bestimmt problemlos erweitern und dann auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Auf jeden Fall verlieren Zeit, Stolz, Geld und all die Götzen dieser Welt ihre Macht, wenn wir wirklich lieben. Und so sollte es auch in unserer Beziehung zu Gott sein. Und wenn wir jetzt nochmal zu unserem Bibeltext zurückkehren und genau hinschauen, dann sehen wir, dass es sich mit den Früchten ganz ähnlich verhält wie mit dem Licht in uns. Die beiden, Frucht und Licht, gehören zusammen. Denn auch da stand nicht etwa, jetzt strengt euch an und bringt gefälligst Frucht, sondern vielmehr, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Zum Beispiel, natürlich können wir Fahrrad fahren und dabei fleißig strampeln und uns abmühen. Wir können aber auch mit dem E-Bike fahren, nur dann sollten wir es auch am besten abends in der Garage aufladen. Ohne Strom ergibt E-Bike-Fahren keinen Sinn. Die Frucht stellt die logische Konsequenz dar, die Konsequenz, die aus der Gegenwart des Lichtes erwächst. Aber warum hebt Paulus hier ausgerechnet Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor? Nur diese Werte sind heute so aktuell wie vor 2000 Jahren. Wenn wir heutzutage miterleben müssen, wie welche inflationäre Dimension Wahrheit in den Medien angenommen hat, dann wird einem schnell klar, wie wertvoll, kostbar und befreiend Wahrheit ist. Übrigens ja auch ein großes Thema zwischen meiner Frau und mir. Sie denkt ja, ich wäre oft nicht wahrhaftig genug, nicht realistisch, besonders wenn ich von mir selbst rede. Wir haben ja alle auch schon mal diese Redewendung gehört, na jetzt stell dein Licht mal nicht unter dem Scheffel. Wir sagen das salopp daher und es ist längst Teil unseres allgemeinen Sprachgebrauchs geworden. Interessanterweise hat diese Redewendung ihren Ursprung in der Bibel. Steht in Matthäus 5, Vers 15. Und es ist natürlich das Licht Christi in uns, den Gläubigen, damit gemeint. Entsprechend dem Zeitgeist wird es aber prompt missbräuchlich verwendet bzw. verstanden. Als sollten wir einfach mal so richtig gut von uns selbst reden, sodass es auch die anderen endlich mitbekommen und alle sehen können. Frei nach dem Motto, tue Gutes und rede davon. Nach Ansicht meiner Frau ja eine ganz besondere Eigenschaft von mir, die ich allerdings besser ablegen sollte. Sie meint dann nur, na, du bist mal wieder scheinheilig und du willst Vorbild für andere sein. Recht hat sie, aber ich gebe das natürlich auch nicht so gerne zu und antworte mit den Ausflüchten wie, na, scheinheilig ist aber doch besser als gar nichts und auf jeden Fall schon mal ein Anfang von heilig. Sie hat es nicht leicht mit mir. Aber im Ernst, wenn wir wirklich jeden Tag aus einer lebendigen Beziehung mit Gott leben, offen von ihm unsere Schwächen, vor ihm unsere Schwächen und Fehler bekennen, also aus der Vergebung und Gnade leben, dann liegt es doch nur nahe, dass wir auch unserem Nächsten gegenüber in Wahrheit und Güte und Gerechtigkeit begegnen. So lasst uns unserer Berufung folgen, nämlich Ja zu sagen, Ja zu Gott und Ja zu Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.